Jede Frau ist einzigartig. Ein Podcast zu Themen deiner Frauengesundheit mit Nadine Kraft und Dr. Daniela Ludwig. Wir wollen dich mit diesem Podcast informieren, inspirieren und für deine Gesundheit begeistern. Denn auch du bist einzigartig.
Hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Jede Frau ist einzigartig. Mein Name ist Nadine und mir gegenüber sitzt die liebe Daniela. Hallo Daniela.
Hallo Nadine, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich, wieder hier zu sein.
Ich freue mich auch immer. Und das heutige Thema ist, finde ich, ein ganz, ganz besonderes, ein schönes Thema. Insofern alles klappt, darüber sprechen wir nämlich über das Thema Kinderwunsch. Genau. Wir möchten aber auch ein bisschen reinschauen in die Thematik, wenn es halt vielleicht mal nicht so klappt. Aber vielleicht fangen wir damit an. Was ist denn, wenn ich jetzt entscheide mit meinem Partner oder euch selbst, ich würde gerne schwanger werden?
Ja, also es ist ja wirklich eine aufregende Entscheidung. Viele treffen das ja dann doch auch bewusst oder sagen einfach, jetzt wäre ich bereit. Ich möchte ganz gerne versuchen, dass wir in die Familienplanung gehen. Was ist wichtig? Das ist einmal, ne, wir kommen auch viele, machen extra Termine aus, fragen, was muss ich denn jetzt beachten? Und das ist eigentlich ja ganz einfach. Erstmal lässt man die Verhütung weg. Das heißt, man verhütet nicht mehr, sondern hat ungeschützt Geschlechtsverkehr, und da ist es wichtig, dass man zu einem guten Zeitpunkt quasi Geschlechtsverkehr hat. Und zwar um den Zyklus, in der Zyklusmitte, wo der Eisprung ist, da ist es wichtig, dass man den ungeschützten Geschlechtsverkehr hat, damit es klappt mit der Schwangerschaft.
Ja, es fühlt sich schon so ein bisschen nach Zeitstress an, ne? Also,
ja, aber natürlich. Gleich so ein bisschen hier mit der Tür ins Haus. So sollte es jetzt gar nicht wirken, aber eigentlich ist es wichtig, ich setze die Verhütung ab.
Ja.
Und achte, guck einfach mal nach meiner Lebensweise. So. Ich schaue, dass ich wieder mal gesund lebe, dass ich schaue, dass ich mich bewusst ernähre, dass ich auf Alkohol verzichte, auf den Nikotin verzichte, das ist wichtig.
Also das sollte ich schon im Vorfeld drauf achten, ja? Weil der Körper sich da irgendwie nochmal...
Es ist einfach schädigend. Nikotin ist ein Zellgift, es ist nicht gut für mich selber, es ist aber auch nicht gut, falls eine frühe Schwangerschaft entsteht. Eben für das werdende Leben ist Nikotin nicht gut, und genauso auch Alkohol. Also Alkohol sollte man ganz verzichten. Ist auch.
Also bei der Schwangerschaft, ne?
Weiß ist man auch, aber auch wenn man Kinderwunsch hat, weil man natürlich auch in der frühen Schwangerschaft manchmal ja noch nicht, gar nicht weiß, dass es schon zur Konzeption gekommen ist, und dann ist der Alkohol schädigend, und auch generell wissen wir es auch, Alkohol verhindert die Chance, schwanger zu werden.
Vermindert es auch. Das heißt, wenn man weiß, man möchte schwanger werden und hat vielleicht schon ein bisschen probiert und trinkt einfach mal gerne zum Weinchen zum Abend, sollte man das mal lieber weglassen.
Ja.
Ah ja, gut.
Ja, absolut. Also natürlich ist es so, dass man ja auch manchmal unbewusst schwanger wird und es gar nicht plant und dann passiert, sondern machen sich viele Gedanken und haben Schuldgefühle, weil sie noch etwas getrunken haben, dann nehme ich immer die Ängste, weil ich in der Regel passiert da nichts. Aber wenn man es bewusst anstrebt, schwanger zu werden, würde ich immer auf den Alkohol verzichten.
Gut.
Ja. Dann ist es gut, wenn man ein Vitaminpräparat sich holt für die Schwangerschaft. Da gibt es ja ganz viel Angebote.
Gibt es so fertig, genau. So ein Mix, wo alles drin ist, was man so braucht. Ne?
Also da gibt es spezielle Zusammensetzungen, weil die Folsäure wichtig ist. Das ist in einer bestimmten Dosierung bei diesen Präparaten beigesetzt. Die Folsäure verhindert das Risiko, dass bei dem Neugeborenen oder bei dem werdenden Leben der Rücken offen bleibt.
Ja.
Es gibt diese sogenannten Spina bifida, die offenen Rücken, und die Folsäure reduziert dieses Risiko. Deswegen ist die eine bestimmte Menge an Folsäure sehr wichtig, und die ist in den Präparaten drin. Deswegen gibt es extra Vitaminpräparate für Kinderwunsch und dann auch eben für die verschiedenen Schwangerschaftszeitrahmen.
Weil ich hatte nämlich nur Folsäure genommen, gar nicht so ein Vitaminpräparat, sondern... Ich wusste, ich bin
auch in Ordnung. Das ist schon mal gut, wenn man generell an die Folsäure denkt. Aber wir wissen, dass häufig Frauen Vitamin D-Mangel haben. Und das ist dann auch in diesem Präparat mit drin. Dann ist DHA häufig noch da, Vitamin C für den Immunschutz. Deswegen ist es sinnvoll, denke ich, ein Vitaminpräparat zu nehmen, was nicht nur Folsäure beinhaltet, sondern eben auch noch auf Mineralien und Vitamin D und DHA achtet. Es kann auch sinnvoll sein, dass man den Vitamin D-Spiegel einmal bestimmt, zu gucken, habe ich denn einen Mangel? Ist es gut, wenn ich den substituiere? Aber es ist nicht Voraussetzung.
Okay. Gut, habe ich nichts falsch gemacht.
Nee, gar nicht. Also Ernährung ist beachten, ne? Gesunde, ausgewogene Ernährung.
Ja, die haben wir ja immer mit drin. Ne?
Die haben wir immer mit drin, genau. Gucken von meinem Gewicht her, habe ich ein gutes Ausgangsgewicht, dass ich schaue, dass ich quasi versuche, in einem guten Bereich zu sein. Oder wenn ich entweder Unter- oder Übergewicht habe, schauen, kann ich das noch etwas optimieren.
Ja, ich muss zugeben, das wird dann schon sportlich auch. Ich habe sehr viel zugenommen, nämlich in der Schwangerschaft. Ich hätte mich damit im Vorfeld schon mal ein bisschen besser auseinandersetzen müssen. Ja. Es ist dann wirklich anstrengend, ne? Ja, also man sollte da einfach schon gucken.
Ja. Es ist einfach für die Gelenke dann schwieriger, ne? Für den Körper schwieriger. Und es ist auch das so, dass Unter- und Übergewicht auch die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft auch etwas erschweren kann.
Ach ja, tatsächlich im Vorfeld. Ja.
Deswegen ist es gut, mit einem guten Gewicht zu starten. Sport ist auch immer moderater, guter Sport ist zu empfehlen. Die Ernährung, die Vitamine und ungeschützten Geschlechtsverkehr. Das ist eigentlich das, was so grob schon mal
wichtig wäre
und häufig eben auch ausreichend ist, damit es dann klappt mit einer Schwangerschaft.
Ja. Genau. Also du hast schon gesagt, im Zeitpunkt muss man natürlich gucken. Es gibt Tage, da ist es halt einfach unmöglich oder schwierig, schwanger zu werden. Also so ein bisschen im Auge behalten, wie ist der Zyklus und wann sind meine fruchtbaren Tage.
Genau, das ist ja das, was auch viele starten, dass sie dann mit der natürlichen Familienplanung, manche beginnen schon früh ihre Hormone, wenn sie zum Beispiel die Pille nehmen oder ne, einen Ring benutzen, ein Verhütungsmittel, was über Hormone funktioniert, das setzen sie ab und dann mit einer natürlichen Familienplanung, da beobachtest du ja schon deinen Zyklus häufig, dass du entweder mit einer App das machst oder einfach ne, die Tage zählst, guckst, was habe ich denn für einen Zyklus, wie lang ist der, wo sind meine fruchtbaren Tage, die ja häufig in der Mitte sind, bei dem 28-Tage-Zyklus ist das der ungefähr um den 12., 13. Zyklustag und das ist dann der beste Zeitpunkt, um Geschlechtsverkehr zu haben.
Gibt es eine Möglichkeit wie Temperatur messen oder ähnliches oder so Gerät, wo man so mit Urin, ne, wie Verhütung nur andersrum, sage ich jetzt mal.
Genau, ja, genau.
Das gibt's.
Ja, es gibt die Temperaturmessung, das machen auch viele. Dass
was
man
ist dann wichtig?
Dass man, wenn der Progesteron steigt in der zweiten Zyklushälfte an und Progesteron hat einen Effekt auf unsere Temperaturregelung und das erhöht die Temperatur. Das heißt, bei der Temperaturerhöhung zeigt quasi die zweite Zyklushälfte an. Und es gibt diese Ovulationstests, das ist also kein Schwangerschaftstest, sondern ein Test, wo auch der nimmt man auch Urin und der zeigt den LH-Wert an, also einen Anstieg des luteinisierenden Hormons und das zeigt auch den Eisprung an. Also es ist deswegen auch Ovulationstests, die zeigen quasi den Zeitpunkt des Eisprungs an. Und dann ist es natürlich gut, wenn man, am besten ist der Tag davor, weil Spermien 5 Tage überleben können. Das heißt ja, eine Eizelle ist ungefähr nur so 12 bis 14 Stunden befruchtbar. Das heißt, es ist natürlich gut, wenn die Spermien schon da sind, wenn der Eisprung stattfindet und dann ist die Konzeptionswahrscheinlichkeit am Hund. Die warten dann und geben Gas, genau.
Ah ja, gut, siehst du, das wusste ich jetzt auch nicht. 5 Tage. Na gut, also vorher ist schon mal besser als zu spät.
Genau, also der Tag des Eisprungs auch noch gut. Der Tag danach quasi sinkt, also ist auch immer noch gut, aber es sinkt schon die Wahrscheinlichkeit etwas. Ja, der beste Tag ist davor und währenddessen.
Darf ich dich nochmal fragen wegen der Temperatur, weil ich da überhaupt keine Ahnung von habe. Von wie viel Grad oder 0, so, Grad?
Ja, nur ein halbes. Also es ist nicht viel, es ist ganz gering. Aber jemand, der das gut, da muss man einen geregelten Tagesablauf haben. Also jemand, der eine Stewardess, die jetzt hier mit Tageszeitenunterschieden und Zeitunterschieden oder wenn jemand einen Job mit Schichtdiensten hat, dann wird es schwierig. Man muss schon regelmäßig die morgendliche Temperatur messen und wirklich dann diesen geringen Temperaturunterschied bemerken.
Ja, ist wirklich nicht viel. Wüsste ich gar nicht, ob ich das dann...
Ob man das merkt.
Ja, genau.
Aber es gibt inzwischen wirklich gute Apps oder es gibt auch so Zyklus-Tracker, die man quasi einlegt, entweder vaginal oder auch es gibt auch Armbänder inzwischen, also die man, und die kann man dann auslesen mit so einem kleinen Chip auf dem Computer und die zeigen einem dann quasi auch den Zyklus, zeigen Temperaturunterschiede an und zeigen einem dann auch die fruchtbaren oder die nicht fruchtbaren Tage an. Die sind inzwischen sehr gut.
Ja. Früher hatte man das alles gar nicht gern, aber gut, wenn man wirklich Schwierigkeiten vielleicht ein bisschen hat.
Eine gute Hilfe, auch um den Körper kennenzulernen und ein bisschen sich bewusst zu werden, wie funktioniert mein Zyklus.
Toll.
Ich auch noch dann ist natürlich auch immer der Mann mit einzubeziehen, nicht zu vergessen, ne? Dass man auch da schaut, auch er von der Ernährung her ist ausgewogen, auch er sollte auf Nikotin verzichten.
Ja,
auf Nikotin,
ihr genau, seid auch hat, gemein. Ja,
hat einen negativen Effekt auf die Spermien, ja. Ne? Bewegung, Beweglichkeit. Also auch der Mann ist gerne aufgefordert, sich da mit einzubringen.
Finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Ja, darüber macht man sich auch nicht so wirklich Gedanken, aber das könnte im Vorfeld natürlich auch schon mal angegangen werden. Schön. Gut, jetzt hatte ich das Glück und hat alles super geklappt.
Das heißt, die Periode bleibt aus.
Genau. Oder was ich noch fragen wollte, genau. Was hast du denn so einen Erfahrungswert? Weil viele stressen sich. Ich kenne es von mir. Ne? Beim ersten Zyklus war es noch nicht, obwohl man geguckt hat und ungefähr und hin und her und hat sich dann schon einen Kopf gemacht. Wie viele Zyklen kann man denn so, ohne sich irgendwie einen Kopf machen zu müssen, abwarten, dass man sagt, das ist alles noch im Rahmen, das ist normal.
Das ist immer so ein bisschen abhängig von der Frau. Ne? Was bringt sie von Voraussetzungen mit? Bei jemandem, der jung ist, also unter 30 Jahren, ist ein gutes, fertiles Alter. Die werden eher schneller schwanger. Dann auch eine gesunde, normgemalgewichtige, ohne Vorerkrankung. Frau hat natürlich eher die Chance, schneller schwanger zu werden. Und in der Regel sagt man dann so nach einem halben Jahr. Und wenn jetzt aber zum Beispiel jemand über 35 ist oder auch irgendeine Grunderkrankung mitbringt, Diabetes oder doch auch ein starkes Unter- oder Übergewicht, dann kann das schon schwieriger werden und kann auch länger dauern. Und unter 30 oder 35 kann man dem Ganzen schon auch ein Jahr Zeit geben, indem man auch dann einfach an diesen Schräubchen, die wir schon genannt haben, drehen und schaut, kann man etwas optimieren. Gibt auch kleine Nahrungsergänzungsmittel, die man zur Optimierung noch mit einnehmen kann. Aber nach einem Jahr sollte man schauen, woran liegt es, dass es nicht klappt. Und über 35 würde ich gar nicht ein ganzes Jahr warten, weil da läuft doch so ein bisschen die Zeit davon.
Ja, ja, ja.
Da würde ich nach einem halben Jahr schon aktiv etwas gucken, woran liegt es denn und kann man etwas unterstützen.
Ah ja, ist doch ein relativ langer Zeitraum, wo man sich...
Ja, also zu sehr stressen sollte man sich nach ein, zwei Monaten, wenn es noch nicht klappt.
Ja, okay, super. Gut, dann habe ich das Glück, habe einen positiven Test, machen die meisten, die ja drauf warten, direkt früh. Und was mache ich dann?
Ja, erstmal freuen.
Wichtig.
Ja, ist wirklich immer schön, genau, wenn es dann klappt, der Test positiv ist und dann einfach an... eigentlich wie bisher. Man ist ja einfach schwanger, man ist nicht krank. Das heißt auch weiterhin gesund leben. Man darf weiter Sport machen, die Nahrungsergänzungsmittel weiternehmen und einfach dann bei der Frauenärztin oder Frauenarzt sich melden. Und
direkt?
Wichtig ist dann zu wissen, naja, also es ist schon ganz gut, wenn man sich meldet, weil man ja nicht meistens direkt den Termin bekommt, sondern dass man dann sagt, ich bin schwanger, Test war positiv, dann und dann war meine letzte Periode und dann wird geschaut, dass relativ zeitnah der Termin festgelegt wird, um die Schwangerschaft dann auch zu bestätigen. Aber wenn der Test positiv ist, ist mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Schwangerschaft da und dann kann man sich auch sehr freuen.
Dann guckst du, ob die Fruchthöhle entstanden ist, gell?
Genau.
Da erinnere ich mich noch,
Genau.
Also nicht bei dir, ich bin ja keine Patientin von dir, aber das war ein sehr aufregender Tag.
Ja, ist es auch jedes Mal. Ja, ein kleines Wunder, genau.
Toll. Ja, jetzt ist es aber so, dass manche vielleicht nicht das Glück haben und über diesen Zeitraum, über den wir gerade gesprochen haben, hinausgehen und es klappt und klappt und klappt nicht.
Ja.
Was mache ich dann?
Dann ist es gut auch, sich einen Termin bei der Ärztin zu holen oder bei dem Arzt und zu besprechen, ab da haben wir versucht, schwanger zu werden. Es klappt nicht. Dann ist ja auch immer die Frage, war schon mal in der früheren Zeit eine Schwangerschaft oder ist es bisher wirklich noch gar nicht zu einer Schwangerschaft gekommen? Und dann kann man weitere Untersuchungen durchführen.
Okay.
Man schaut, ist der Zyklus regelmäßig? Ne? Wie lang ist der Zyklus? Findet die Periode regelmäßig statt? Ist der zu kurz oder zu lang? Da hat man im Hinterkopf, der Zyklus ist ja durch Hormone gesteuert. Es gibt die Hormone, die den Zyklus unterstützen. Es gibt die ihn etwas stören. Das heißt, man kann eine Hormonanalyse veranlassen. Meistens macht man die am Anfang des Zyklus, um zu gucken, wie sind da das Östrogen, das Progesteron, das follikelstimulierende Hormon, was in der Hirnanhangsdrüse quasi ausgeschüttet wird und dann an die Eierstöcke das Kommando gibt, dass sie die Hormone ausschütten. Schilddrüsenhormone wäre sinnvoll zu untersuchen, um zu gucken, dass da keine...
Habe ich auch schon mal gehört.
Sind. Genau. Dann auch das Prolaktin, also bestimmte Stresshormone, die Einfluss haben auf den Zyklus. Also man kann diese Hormone untersuchen, um zu schauen, ist da die Ursache. Und wenn etwas auffällig ist, auch gegebenenfalls weiter verweisen an Fachärzte wie den Diabetologen zum Beispiel, wenn man einen Verdacht hat auf eine Insulinresistenz oder wenn eben in der Schilddrüse etwas sich Auffälliges zeigt, dann würde man eben vor dem Eisprung, dann würde man in der Mitte des Zyklus gucken, sonografisch sind denn Eizellen, das heißt diese kleinen Eizellen, die heranreifen für einen Eisprung, sind denn da welche herangereift? Und am Ende des Zyklus auch nochmal Hormone kontrollieren, vor allem ob das Progesteron ansteigt, weil das ist ja wichtig für den Schwangerschaftserhalt. Also das ist etwas, was man, wir nennen das ein Zyklusmonitoring, also einmal hormonell und auch sonografisch, um zu schauen, sind Eizellen, diese Eibläschen, wo die Eizellen drin sind vorhanden. Die vorhanden und ist auch Schleimhaut da, damit sich etwas einnisten kann und ist dieser hormonelle Rahmen quasi gegeben oder gibt es da etwas, was nicht ganz in Ordnung ist.
Okay.
Das und dann, ist einmal das eine.
Ja,
dann wird natürlich empfohlen, dass man ein Spermiogramm beim Ehemann auch macht, bei dem Partner oder beim Partner, um zu gucken, ist nicht da vielleicht dann auch die Ursache? Wir wissen, 30% ist häufig beim Partner die Ursache, 30% bei der Frau. 30% wissen wir auch manchmal nicht, wo die Ursache ist. Das heißt, das Spermiogramm ist wichtig. Und gegebenenfalls auch schauen, gibt es anatomisch bei der Frau irgendwelche Auffälligkeiten.
Ne? Was gibt es da einfach
so? Zum Beispiel, dass die Eileiter nicht durchgängig sind, dass die quasi verwachsen sind durch früher abgelaufene Entzündungen oder durch, vielleicht gibt es Voroperationen oder Chlamydieninfektionen oder die Endometriose, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen.
Genau.
Also gibt es da irgendwelche Ursachen, dass also der Weg verschlossen ist und es da deswegen nicht zur Schwangerschaft kommt.
Und den kann man beheben, wenn da was wäre?
Theoretisch, je nachdem, was auffällig ist. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass man eine sogenannte Kontrastmittelsonographie durchführen kann. Das heißt, man spritzt eine Farblösung und schaut im Ultraschall, findet, also man spritzt es in die Gebärmutter und schaut, entleert sich das über die Eileiter im Bauchraum. Oder aber, was noch etwas quasi spezifischer ist und wo man dann auch eventuell gleich Probleme lösen kann im Bauch, dass man eine Bauchspiegelung macht. Das heißt, man guckt mit einer kleinen Optik in den Bauch, da muss die Frau einmal eine kurze Narkose bekommen und schaut, sind die Eileiter durchlängig, auch mit einer Farblösung, das nennt sich Chromoperturbation. Das heißt, man stellt die Eileiter da, schaut, sind die offen und kann dann eben aber auch vor Ort schauen, liegen Verwachsungen vor, liegen Endometriose, gibt es eine Ursache und könnte die eventuell auch gleich beheben, wenn man vor Ort ist.
Okay.
Er war der Teamarzt des US-Turnteams und der Täter hinter dem größten Missbrauchsskandal der US-Sportgeschichte, Larry Nassar. Mehr als 250 junge Turnerinnen, viele noch Kinder, hat er jahrelang missbraucht. Aber niemand griff ein. Warum nicht? Wer wusste davon und wie konnte das System so lange wegsehen?
US Gymnastics und das Olympische Komitee wussten, dass ich missbraucht wurde. Lange bevor ich von ihrer Kenntnis wusste.
Die ganze traurige Geschichte ab sofort bei Tatort Sport, überall, wo es Podcasts gibt.
Gut, das sind die 30%, was die Frau dann wahrscheinlich ausmacht, ne?
Oder ja, einmal Hormone und einmal eben so anatomisch, dass man da schaut, das gibt es auch wirklich. Und beim Ehemann oder beim Partner so.
Genau, wollte ich gerade sagen. Genau. Jetzt guckt man dann bei der Frau, kann man es beheben, kann man es nicht beheben? Wie sind so da die Prozent, wenn du so roundabout, du hast wahrscheinlich keine statistischen Zahlen, aber vom Gefühl her in deiner Praxis hast du da gute Chancen mit?
Also ganz häufig ist es schon so, dass das hormonell häufig eine Ursache vorliegt, ne? Dass die Androgene, also die Geschlechtshormone nicht ganz im Gleichgewicht sind, dass man die unterstützt, dass man zum Beispiel die Eizellreifung unterstützen kann durch hormonelle Stimulation. Und damit hat man schon häufig, also so 20-30%, je nach Ursache, eine gute Möglichkeit, dass das zu einer Schwangerschaft kommen kann.
Ja, aber das ist ja schon mal beruhigend, glaube ich, für Frauen, die da vielleicht sich einen Kopf machen, jetzt weil es nicht so ganz klappt.
Es gibt heutzutage wirklich gute Möglichkeiten, jetzt nicht nur bei uns in der Praxis, sondern eben auch durch die Kinderwunschzentren, dass es zu einer Schwangerschaft kommen kann.
Und wenn es jetzt beim Mann liegt, gut, das ist jetzt nicht so deine Thematik, sag ich jetzt mal, ne? Aber hast du dann damit auch noch zu tun, wenn der Mann dann gucken muss, weiß ich nicht, dann im Nachgang? Oder also bist du dann raus?
Wenn bei dem Mann die Ursache liegt, das heißt, die Spermien sind zu wenig oder nicht schnell genug oder sind einfach, manchmal haben ja auch Männer eine Vorerkrankung oder sie haben eine Voroperation und da liegt die Ursache, dann überweise ich das Paar zum Kinderwunschzentrum. Weil dann muss man ja nicht bei der Frau quasi anfangen, zu therapieren, sondern dann muss eigentlich den Spermien der Weg abgenommen werden. Und dann gibt es ja im Kinderwunschzentrum gute Möglichkeiten, dass man entweder eine sogenannte In-vitro-Fertilisation, das heißt, dass man im Glas die Eizellen bei der Frau gewinnt und die im Glas an die Spermien quasi zusammenging und schaut, schaffen die Spermien es vielleicht eventuell im Glas. Oder aber es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man die Eizellen bei der Frau gewinnt und direkt in die Eizellen und Sperma quasi injiziert. Ja, diese Möglichkeit gibt es auch. Und dann wartet, dass diese Abinjektion, also wenn eine Befruchtung stattgefunden wird, sprechen wir von einem kleinen Embryo. Und dann nach 5-6 Tagen im sogenannten Blastozytenstadium, also wenn die sich weiterentwickelt haben, der Frau quasi einsetzen. Und dann hat man dadurch den Spermien geholfen, direkt vor Ort zu sein. Ja. Und das ist dann, die müssen sich dann noch einlisten, quasi, dass es dann zu einer Schwangerschaft kommt. Aber auch da hat man inzwischen gute Erfolge.
Ja. Wobei man dann auch mal die Kehrseite ein bisschen mit reinbringen muss, glaube ich, auch mit, die Frauen müssen ja dann schon eine ganz schöne Hormon-Odyssee mitmachen, glaube ich, ne? Oder ist das nicht so,
wenn also das kommt ja darauf an, wenn es jetzt wirklich bei dem Mann die Ursache ist, dann muss man bei der Frau natürlich eine leichte Stimulation machen, um Eizellen zu gewinnen. Und es ist natürlich, hat das was mit Eingriffen zu tun, es hat auch mit einer Stimulation zu tun, es geht nicht spurlos an einem vorüber. Aber ich glaube, wenn man diesen Kinderwunsch hat, hat man immer das Ziel vor Augen und es findet auch nie eine Kinderwunschbehandlung statt ohne eine Beratung. Das heißt, man wird vorher schon informiert, ne? Man muss auch diesen Nachweis bringen einer Beratung, damit man da unterstützt wird. Das heißt, es wird vorher schon besprochen, dass das natürlich einen Einfluss auf die Beziehung haben kann, dass das einen Einfluss auf die Hormone, die Gefühle haben kann, auch dass das natürlich immer mit großen Emotionen auch einhergeht, dass man Hoffnung hat, dass das eventuell auch nicht klappen kann. Aber man geht ja diesen Weg, weil es eben auf natürlichen Wege nicht klappt und hat inzwischen wirklich gute Erfolgschancen, dass man am Ende dann eine intakte Schwangerschaft austragen kann.
Ja, ist ja auch toll, dass es sowas gibt, weil...
Absolut, ja. Auch es gibt ja auch bei Frauen, wo es eben nicht klappt, weil sie eine Vorerkrankung haben oder weil sie eben dann wirklich steril sind oder weil eventuell auch bei gleichgeschlechtlichen Partnerinnen, auch da gibt es ja die Möglichkeit, dass man zu einer Schwangerschaft verhelfen kann. Also es gibt... Das ist ein guter Weg, wenn es auf normalen Wege nicht klappt.
Nur ist es so, das ist wahrscheinlich, also es wird nicht bezahlt von der Krankenkasse, ne? So eine
bestimmte Voraussetzungen.
Ah ja.
Also es wird schon bei den gesetzlichen Krankenkassen, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben ist, im Moment muss das Paar verheiratet sein. Sie müssen beide über 25 sein. Die Frau sollte nicht über 40, der Mann nicht über 50 sein. Sie müssen eben diesen Beratung vorher stattgefunden haben, den Nachweis müssen sie bringen. Und es müssen quasi eigene Eizellen und eigene Samen sein. Also das dann übernimmt die Kasse häufig die Stimulation und auch 50% von den künstlichen Befruchtungen, wenn man entweder eine In-vitro-Fertilisation macht oder auch diese intrazytoplasmatischen Spermieninjektionen. Also es wird schon unterstützt.
Einiges, weil das ist
und
teuer,
bei den privaten Kassen auch. Da muss man häufig einen Behandlungsplan vorlegen, aber auch da wird häufig etwas unterstützt. Was nicht unterstützt wird, ist, das stimmt, gleichgeschlechtliche Paare, da wird es eben nicht unterstützt.
Ja, weil das ist, ich kenne jemanden im Bekanntenkreis und ich weiß, dass es war. 3 Versuche und muss
man selber bezahlen. Ja, das ist natürlich dann schon auch etwas, was man finanziell stemmen muss.
Aber jetzt, wie ist das jetzt nochmal, wenn ich jetzt, geht das alles über dich mit der Organisation für das Kinderwunschzentrum von der Frauenärztin oder dem Frauenarzt aus oder muss ich mich selber kümmern und eine Klinik anschreiben?
Also in der Regel ist es so, dass ich die Überweisung, wenn die Indikation vorliegt, ich berate das Paar und dann bekommen sie eine Überweisung für das Kinderwunschzentrum und wir haben auch Kontaktadressen, die bei uns in der Nähe sind und die wir dann auch mit empfehlen können und dann macht man selber den Termin. Also die Frau oder das Paar macht dann selber den Termin in dem Kinderwunschzentrum, stellt sich vor, die haben auch Sommer häufig Infoabende oder Online-Info-Veranstaltungen, wo man sich informieren kann. Und dann bekommt man ein Beratungsgespräch und wird in der Regel auch erstmal beraten. Was liegt denn vor für bei dem Paar? Ne? Mhm. Wo kann man ansetzen? Und wie würde eine Therapie aussehen? Eben hormonelle Stimulation, langt es vielleicht auch eventuell schon aus, dass man nur die Eizellreifung, also das heißt in die Hormone etwas unterstützt, und ist das ausreichend oder liegt eben doch bei dem Ehemann oder bei dem Partner das Problem vor, dass man dann doch auch schon in den Bereich der künstlichen Befruchtung gehen muss. Das wird dann im Kinderwunschzentrum besprochen und dann auch die Therapie, dann die Kostenübernahme. Dann bin ich da draußen und erhalte zwar Informationen und dann auch die Information, hat es geklappt, je nachdem, was stattgefunden hat. Und wenn es natürlich geklappt hat, dann kommst
du wieder zu dir.
Zu mir, genau. Ja, was auch dann immer schön ist. Ne? Dann erfolgt die Schwangerschaftsverstellung und dann stellen wir die Mutterpass und alles aus.
Ach, schön. Ja. Und wird dann auch vor Ort geklärt, also es gibt ja auch den Fall, dass der Mann vielleicht gar nicht mehr befruchten kann.
Dann ist eine Samenspende möglich, ist erlaubt in Deutschland, und es gibt Samenspenderbanken quasi, und dann kann man mit einer Samenspende die Kinderwunschtherapie beginnen. Kommt zum Beispiel ja auch für gleichgeschlechtliche Partnerinnen in Frage. Ne? Häufig hat man auch einen Partner, den man kennt, und dass man eine eigene Samenspende mitbringt. Oder aber man kann auf so eine Samenspenderbank zurückgreifen.
Du sagst jetzt, Samenspende ist in Deutschland erlaubt und die Eizelle?
Eizellspenden sind noch nicht erlaubt in Deutschland.
Okay, wenn jetzt natürlich eine Eizellenspende nicht erlaubt ist, aber ich schon funktionsfähige habe. Eine Sache ist aber, glaube ich, machen viele Frauen, dass sie sich Eizellen einfrieren für einen späteren Zeitpunkt.
Ja, was hinaus ist, die sogenannte Kryokonservierung.
Ja. Genau die.
Ob es viele Frauen machen, ist immer die Frage, aber ich glaube, das Bewusstsein dafür wächst daran. Ja. Ich habe viele, die danach fragen. Da geht es darum, dass man Eizellen einfrieren kann. Mhm. Es gibt die unbefruchteten oder auch die befruchteten Eizellen, und die aufheben kann in diesem tiefgefrorenen Zustand für einen späteren Zeitpunkt. Für wen kommt es in Frage? Zum Beispiel für Frauen, die Sorge haben, dass sie älter werden und aktuell einfach keinen Partner haben, aber trotzdem wissen, ich habe einfach starken Kinderwunsch. Das heißt, dann sagen die, bevor meine Eizellen von der Qualität aufgrund meines Alters zu schlecht quasi werden oder einfach nachlassen, möchte ich mir gerne Eizellen entnehmen lassen. Das macht auch das Kinderwunschzentrum. Das heißt, die stimulieren die Eizellreifung und gucken, sonografisch sind Eizellen da, können die entnehmen und dann eben einfrieren. Oder auch für Frauen, die durch Medikamente oder durch Krankheiten auch sagen, ich möchte gerne eine Kryokonservierung haben. Ich rede da zum Beispiel auch von Krebspatientin, die eine Diagnose zum Beispiel Brustkrebs erhalten und eine Chemotherapie bekommen müssen, auch eine Bestrahlung bekommen müssen und eine Bestrahlung auch in der Bauchregion. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass man entweder auch Eizellen oder aber auch ganze quasi Ovargewebe, also vor allem Eierstockgewebe, entnimmt und einfriert. Und da, gerade in diesem Bereich, wo wir in der Onkologie, also Frauen, die durch Krankheiten betroffen sind, da übernehmen es auch teilweise die Krankenkassen. Da gibt es ein großes Netzwerk, das heißt Fertiprotect, also es geht um die Protektion der Fertilität. Zusammenschluss von mehreren Kliniken und auch Kinderwunschzentren in Deutschland, in der Schweiz und Österreich. Und die sind darauf spezialisiert, eben diese Eizell-Kryokonservierung oder auch diese des Eierstocksgewebe, das durchzuführen und dann damit den Frauen zu ermöglichen, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn dann entweder die Krankheit überstanden ist und der Kinderwunsch da ist, wieder dieses Eierstockgewebe einzusetzen, oder aber bei Frauen, die dann einen Partner bekommen haben, oder ja, es geht auch ja manchmal um Lifestyle und Karriere, muss man sagen, ich bin jetzt gerade beruflich so eingespannt, ich kann nicht oder ich möchte nicht und ich möchte aber später, und dann kann man dann mit den eingefrorenen Eizellen den Kinderwunsch später ermöglichen. Da muss man sagen, das übernimmt natürlich nicht die Krankenkasse.
Klar. Wegen jetzt, ist wahrscheinlich ein eigenes Thema, aber vielleicht nur ganz kurz angerissen, weil ist denn es so, wenn ich es jetzt nicht mache mit dem Einfrieren meiner Chemotherapie zum Beispiel, ne? Geht es jetzt darum, dass die Qualität der Eier im Körper dann dadurch irgendwie...
Durch die Chemotherapie, es ist ja ein Zellgift, die Chemotherapie, es gibt inzwischen ja ganz verschiedene. Ganz häufig kann es sein, dass dadurch die Eizellen ja, deutlich reduziert werden an der Anzahl und auch an der Qualität. Und es geht ja auch da wieder um Zeit, die vergeht.
Ja. Ja,
manchmal braucht man 1-2 Jahre, bis man dann wieder einen Kinderwunsch angehen kann. Und dann ist natürlich auch etwas, sowohl das Alter als auch eben die Vortherapien, wissen wir, hat dann einen reduzierenden Effekt auf einen späteren Kinderwunsch.
Okay. Sind natürlich nicht so schöne Themen, aber klar, man muss sich damit auseinandersetzen.
Ja, gibt es gute Möglichkeiten, dass man Frauen oder Paare da unterstützen kann. Und dann hinterher dann, wenn man schon eine so eine schwierige Zeit zu überstehen hat, dass man hinterher dann doch auch den Kinderwunsch noch wieder angeht.
Jetzt hast du wahrscheinlich auch mal den einen oder anderen Fall in der Praxis, wo es dann wirklich alles nichts bringt. Ja, also alles vielleicht versucht wurde und im Endeffekt dann einfach rauskommt, es ist nicht möglich, jetzt mit dem Partner oder selber schwanger zu werden. Mhm. Was gibt es da?
Also zum Glück klappt es häufig, muss man wirklich sagen, was sehr, sehr schön ist. Aber natürlich gibt es auch die Paare, die dann eben keinen Erfolg haben oder auch mehrere Fehlgeburten hinter sich haben, was ja auch traurig ist und was auch jedes Mal sehr emotional ist und auch ja wirklich immer wieder mit Hoffnung und mit, auch für die Beziehung schwierig ist und das manche dann einfach auch sagen, ich habe jetzt wirklich alles probiert, aber es klappt jetzt nicht und ich möchte jetzt einfach nicht mehr nur noch auf dieses Thema mich reduzieren oder auf dieses Thema mich so fokussieren, dass ich gar nicht mehr sonst offen bin für
das. Es geht ja auch viel Zeit und Energie drauf dafür,
Und man hat ja häufig wirklich einfach schon so viel Emotionen und so viel Liebe da reingelegt und dann kann man, oder ist glaube ich auch gut, dass man überlegt, was gäbe es noch für Möglichkeiten, dass man eventuell eine Adoption oder auch eine Aufnahme eines Pflegekindes oder aber auch dann sagt, dann sind wir uns beide einfach so, gestalten wir unser Leben auch ohne Kinder und das ist ja auch sehr sinnvoll und auch sehr wertvoll. Aber man hat, glaube ich, einfach das Gefühl gehabt, ich habe alles probiert.
Ja.
Und manchmal gibt es auch dann einfach keine Antwort, warum es nicht klappt.
Ja, das sind Momente, da muss man einfach akzeptieren dann. Das ist wahrscheinlich auch immer schwierig, aber ja, es gibt Möglichkeiten außerhalb. Es gibt auch die Paare, die dann sagen, nee, es kommt für mich nicht in Frage. Und
genau, dann ist es einfach in Ordnung, es gehört dann zu mir und ich lebe trotzdem mein Leben und habe ja trotzdem auch ein schönes Leben. Es ist einfach dann ein anderes Leben.
Ja. Ja, schön. Ich bedanke mich für die ganzen Informationen. Es war wirklich hier und da für mich auch was Neues dabei und Interessantes. Ich hoffe, wir konnten dem ein oder anderen Paar, was vielleicht gerade in dieser Phase ist,
Mut machen.
Das ist ja das Wichtigste daran. Wenn es klappt, ist ja alles gut, aber wenn es halt mal nicht so klappt, zu sagen, hey, es gibt Wege und Möglichkeiten. Das ist ja immer das Wichtige, da positiv zu bleiben.
So ist richtig, genau.
Ja. Dann bedanke ich mich bei dir.
Sehr gerne, genau. Nicht vergessen, jede Frau ist einzigartig.
Absolut.
Genau, auf ihren Wegen.
Genau. Und ja, ich sage einfach auf bis bald.
Bis bald, liebe Nadine. Dankeschön.
Gerne. Tschüss. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Und damit ihr keine Folge verpasst, die Glocke aktivieren und den Podcast abonnieren. Dann verpasst ihr keine Folge und werdet per Push-Nachricht informiert.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.